Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Heute geht es um den Sudan und um die Region Darfur. Um ganz einfach mit der Oberfläche zu beginnen, im wörtlichen Sinn. Der Sudan ist mit 2,5 Millionen Quadratkilometern rund 7-mal so groß wie Deutschland und flächenmäßig das größte Land in Afrika. Einwohner hat das Land aber nur rund halb so viele wie Deutschland, nämlich 40 Millionen. Und falls Sie sich jetzt fragen, wo liegt der Sudan genau? Stellen Sie sich Ägypten und direkt daneben Libyen vor. Der Sudan liegt dann direkt unterhalb von Ägypten. Der Nil fließt also durch das ganze Land durch. Östlich wird das Land durch das Rote Meer begrenzt. Westlich schließen sich der Tschad, die Zentralafrikanische Republik, und im Süden die Republik Kongo, Uganda und im Südosten das Reiseland Kenia an. Sie werden in der Sendung heute auch erfahren, was die Hauptprobleme im Sudan sind und warum es trotz jahrelanger Menschenrechtsverletzungen und trotz eines internationalen Haftbefehls, der am 4. März dieses Jahres erlassen wurde und der erste Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatsmann ist, dennoch so schwer ist, eine Lösung zu finden. Aber zu Umar al-Bashir kommen wir später noch. Al-Bashir, der aus dem Norden kommt, kämpft seit Jahren hart und rücksichtslos gegen den eher christlichen Süden. Doch die Rhetorik dieser Auseinandersetzung oder die Aussage blendet aus, denn die religiösen Kämpfe sind nur die Oberfläche. Eine der wesentlichen Erkenntnisse der heutigen Sendung ist vielleicht zu sehen, warum die scheinbaren Religions- und Kulturkriege, Stichwort Clash of Civilizations, in Wahrheit nicht Ursache, sondern Wirkung anderer darunterliegender Konflikte sind. Auch in Nigeria, wo wir ja im vergangenen Jahr waren, hat sich dies bereits bestätigt. Beginnen möchte ich die heutige Sendung mit einem Gast, mit Anja Dagatz. Schönen guten Abend. Sie vertreten die Friedrich-Ebert-Stiftung im Sudan und leben auch dort.
Ja.
Als Sie den Sudan verlassen haben, das glaube ich ein paar Tage her gerade, wie war die Situation für Sie?
Gut, man mag, vielleicht fängt man erstmal mit dem ganz Unmittelbaren an. Es ist erstmal sehr heiß, es ist jetzt so 45 Grad. Nichtsdestotrotz ist es politisch derzeit, würde ich sagen, normal. Es ist, ich denke, das ganze Land ist geprägt von Kontrasten. Das ganze Land ist geprägt von der Übergangszeit, dass es gerade durchläuft. Wir dürfen dadurch nicht vergessen, dass das Friedensabkommen zwischen Nord und Süd noch relativ jung ist, 2005 abgeschlossen wird und viele Dinge derzeit erledigt werden müssen. Und das ist das, was den Alltag bestimmt, das ist das, was die Politik bestimmt, die Gesellschaft, die Kultur bestimmt im Moment.
Sie haben uns dankenswerterweise ein paar Fotos mitgebracht, die können wir uns vielleicht mal angucken und ein bisschen dazu was sagen. Das ist Khartoum, die Hauptstadt, nehme ich an.
Genau, das sind so Impressionen. Khartoum, Hauptstadt, Boomtown im Kontrast zum Süden. Hier sehen wir eine Kirche, eine südliche Kirche. Hier wieder Khartoum, die neueste Errungenschaft, Verkehr in Khartoum hier. Auch Khartoum, Eselskarren.
Das wird wahrscheinlich wieder Land sein.
Das ist wieder Land und der Süden. Das ist der Blick vom Flughafen in Juba. Hier Bauarbeiter, Ölförderung.
Also was man deutlich wahrnimmt, vor allem bei dem einen Bild von Khartoum, eine moderne Stadt auf den ersten Blick und auf der anderen Seite die Hütten, die wir eben gesehen haben im Süden. Diese Unterschiede ziehen sich eigentlich durch die ganze Lebensweise durch, oder?
Absolut. Das ist, ich denke, der Kontrast und der Gegensatz, der hat sich in den letzten Jahren sicherlich auch noch verschärft. Also wir haben eine prosperierende Hauptstadt, wir haben Investitionen, wir haben das Ölgeld, wir haben aber gleichzeitig Landbevölkerung, die wo sich die Lebenssituation noch nicht besonders verbessert hat. Wir haben den Süden, der sich entwickeln will, wo Geld hinfließt, der aufstreben will, der möglicherweise ein Referendum haben wird, wo er über seine Zukunft entscheiden kann.
Mit eigener
Verwaltung. Möglicherweise eine eigene Verantwortung für sich übernehmen kann. Also da gibt es viele Kontraste, die aufeinander prallen.
Wenn Sie jetzt bald wieder zurückgehen, was wird Ihnen Ihre Aufgabe genau sein?
Also wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, diesen Friedensvertrag, den wir für gut und grundsolide halten, zu begleiten und zu fördern, wo wir können. Also dass wir zum einen den Leuten erklären, was da drin steht, dass wir zum anderen die Projekte, die mit dem Friedensvertrag angestoßen werden müssen, begleitet werden, Gesetzesreformen, Regierung im Südsudan unterstützen in ihren Bemühungen, selbst politisch Verantwortung zu übernehmen, wirtschaftspolitische Diskussionen anzustoßen.
Okay, wir reden gleich weiter. Frau Dagatz, haben Sie eben kennengelernt. Zwei weitere Gäste möchte ich Ihnen gerne noch vorstellen. Den Journalisten und Afrika-Experten Bartholomäus Grill, der seit 4 Jahren zum Afrika-Beraterkreis von Bundespräsident Horst Köhler gehört. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sein letztes Buch heißt Gott, AIDS, Afrika, eine Streitschrift. Und ich begrüße Jamal Mahou. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Er wurde 1960 und antwortet auf Deutsch, bin ganz erstaunt, als Sohn einer Engländerin und eines Sudanesen in London geboren, wuchs aber im Sudan, genauer in Khartoum, auf, studierte dann in England Geologie und begann literarische Texte zu schreiben. Inzwischen hat er 7 Romane geschrieben, die von der englischen Kritik hochgelobt wurden. Der letzte, Die Stunde der Zeichen, ist in Deutschland auf Deutsch in der Edition Büchergilde erschienen. Wenn ich mir den Konflikt aus der Ferne anschaue, für mich ist es unglaublich schwer zu verstehen, wer da überhaupt in Konflikt mit wem ist. Kann man das vereinfachen?
Nein, dazu ist das zu schwierig. Es ist auch gefährlich zu vereinfachen. Die Lage ist vielschichtig und kompliziert und ist erwachsen aus einer Reihe von Konflikten in dieser Region. Gehen Sie 20, 30 Jahre zurück, man kann das rückverfolgen. Ein Teil dieses Problems bis in die Kolonialzeit und noch weiter darüber hinaus. Was wir jetzt sehen, ist der Kulminationspunkt, die letzte Phase einer Reihe von Effekten und Komponenten und Umständen, von denen einige natürlich sind. Lange Dürrezeiten zum Beispiel haben zu der Veränderung der Lebensmuster geführt, der Beziehung zwischen den Siedlern und den Nomaden dort. Beziehung zwischen denen, die sich als Araber betrachten und den anderen. Diese Art der Selbstdefinition, das können Sie zurückverfolgen bis in die Kolonialzeit, als die Menschen einfach bezeichnet wurden. Du bist der und du bist der. Und diese Definitionen haben sich gehalten. Das heißt, auch die Bodenaufteilung ganz anders in der Zeit der Briten und dann später in den 70er Jahren. Wir sprechen hier von sehr, sehr vielschichtigen Komponenten und Elementen. Und das Neueste ist natürlich der Bürgerkrieg im Süden. Und dieser Bürgerkrieg kam zu einem Stillstand mit dem Friedensvertrag des Jahres 2005. Aber gleichzeitig endete damit auch eine Zeit des sehr harten, fundamentalistischen Ismailismus, der begonnen hatte Anfang der 80er und ziemlich schlimm wurde ab 1989. All das ist involviert, all das spielt eine Rolle, all das muss gesehen werden. Und was wir seit 2003 nun beobachten können, ist effektiv die Verschlechterung des gesellschaftlichen, des sozialen Gewebes. Ab 2003 hatten sie nur 2 Rebellengruppen, die gegen die Regierung kämpften. Aber die haben sich jetzt aufgesplittert in 16, 17 Gruppen. Das ist nicht mehr dasselbe. Heute kämpfen die Menschen um Ressourcen, um Waffen, um Macht, um Beherrschung, Einfluss und Kontrolle. Die Lage heute ist viel, viel schichtiger als damals, noch vor 5, 6 Jahren.
Wenn wir da mal einzelne Fäden rausnehmen, also Jamal Mashoub hat eben gesagt, ein wichtiger Zug ist diese Aufteilung des Landes. Also es gab Nomaden, die in der Regel Araber waren. Es gab Schwarzafrikaner, die in der Regel sesshaft waren. Das Land wurde anders verteilt. Das heißt, die Nomaden konnten nicht mehr dahin, wo sie normalerweise oder nicht mehr da entlang gehen, wo sie normalerweise entlang gehen konnte. Welche Rolle spielt dieser Konflikt, der ja mit Arabern auf der einen Seite und Afrikanern auf der anderen, Schwarzafrikanern auf der anderen Seite so gekennzeichnet wird?
Also meiner Meinung nach spielt das eine große Rolle. Und diesen Konflikt sieht man ja nicht nur im Sudan, sondern in der gesamten Sahelzone vom Westen Afrikas bis in den Osten. Es ist immer ein Konflikt um knapper werdende Ressourcen. Einerseits hat man einen verstärkten Bevölkerungsdruck. Andererseits werden durch klimatische Veränderungen die Ressourcen knapper und es geht immer um Ackerland, um Weideflächen, um Wasserstellen, um Brennholz, um Baumaterial und so weiter. Und wenn diese materiellen Verteilungskonflikte noch unterfüttert werden mit imaginärer, ethnologischer Konfliktlage.
Also rassistischen
Begriffen,
ethnischen
Begriffen, dann wird es hochexplosiv. Aber wie Herr Mashoub schon gesagt hat, die Situation ist äußerst komplex und wir sollten uns davor hüten, von den Guten und von den Bösen zu sprechen. Mittlerweile ist ja nicht nur das Regime in Khartoum angeklagt, sondern auch Rebellenführer wie Mini Minawi haben sich schwerster Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht. Das hat auch Amnesty International dokumentiert. Und wir können nicht mehr davon ausgehen, dass hier die Freiheitskämpfer sind, die Edlen, und auf der anderen Seite das böse Terrorregime.
Es kämpfen ja auch Araber gegen Araber. Also es geht ja innerhalb der eigenen Ethnie.
Die Gefahr in jeder Vereinfachung liegt natürlich darin, dass man daran vorbeischaut, dass sich dies hier um eine politische Situation, einen politischen Konflikt handelt. Wenn man das reduzieren wollte auf einen rassischen Konflikt, auf einen kulturellen Konflikt, so würde man vereinfachen über jede Möglichkeit der Lösung hinaus. Das muss man einfach sehen. Es handelt sich hier um Gruppen, die miteinander leben, die auch voneinander abhängen seit Jahrhunderten. Und da gibt es jede Menge Ehen zwischen den Gruppen, unterschiedliche Nomadengruppen, zum Beispiel die Viehzüchter und die anderen, die nichts mit Rindern zu tun haben, die gar nicht zusammenarbeiten. Dann gibt es Nomaden, die sesshaft geworden sind und Bauern, die Nomaden wurden. Jede Menge Vermischung, ein Schmelztiegel. Und eines der Probleme ist gerade dieses heterogene Wesen der gesamten Gemengelage. Man neigt dazu, zu vereinfachen, um besser zu verstehen. Das ist ja auch verständlich. Nur der Grund, warum Darfur Schlagzeilen gemacht hat am Ende, ist, weil die Leute vereinfacht haben, um zu erklären.
Wenn man nach Khartoum geht, wie sieht es denn da aus? Also wird da Rassismus geschürt?
Wenn man so direkt, müsste man sagen, nein, wenn man nicht hinter die Kulissen guckt. Also es gibt keine Propaganda, es gibt keinen Apartheid-Talk oder in irgendeiner Form. Nein, man bemüht sich gemeinsam, zumindest der Rhetorik nach, man bemüht sich gemeinsam, das Friedensabkommen umzusetzen, gemeinsamer Sudan, wir sind alle Sudanesen. Das ist erstmal die Message, die gesendet wird. Wie es dann wirklich in der Realpolitik aussieht, ist ein bisschen anders, aber auch ich sehe in der nationalen Politik nur bedingt rassistische Elemente. Ich denke, was nochmal genau herausgehoben werden sollte, ist wirklich die Vernachlässigung von Regionen, also auch dieses Problem Zentrum und Peripherie, was auch schon die Struktur gelegt hat für andere Konflikte. Also der Darfur-Konflikt ist nicht so separat zu sehen, wie er jetzt immer dargestellt wird. Auch diese Strukturvernachlässigung der Randgebiete, das war auch ein Problem mit dem Süden, der sich nie entwickeln durfte. Das war der Problem im Osten, über den man eigentlich nie redet, wo es auch ein Friedensabkommen gibt. Und das ist auch ein in der Interflechtung mit all den anderen Elementen, auch im Westen, auch in Darfur.
Die meisten Menschen, Herr Grill, leben ja in solchen Camps im Moment, die wir gesehen haben. Man könnte ja rein theoretisch sagen, der Reichtum, der da ist, die Bodenschätze, die da sind, die könnte man kontrolliert erschließen, um sie zu verwenden, eine vernünftige Struktur aufrecht zu errichten. Warum passiert das nicht?
Es ist ein Grundproblem von ressourcenreichen Ländern, dass man immer dann, wo es sehr viele Bodenschätze gibt, Öl, Gold, Diamanten und zugleich eine herrschende Elite, die diese für sich selbst verbraucht, hat man immer das Problem, dass es keine Verteilungsgerechtigkeit gibt. Und das haben sie auch in anderen Öl- und Rohstoffexportierenden Ländern, wie zum Beispiel Angola oder auch in Nigeria. Also da steht Sudan nicht alleine da. Und diese herrschenden Eliten haben kein Interesse. Es gibt eine gewisse Politik, wo man an seine Günstlinge und an seine Clans und an seine erweiterten Machtstrukturen die Ressourcen verteilt. Aber der große Teil der Bevölkerung geht leer aus.
Welche Rolle spielt China dabei?
Ja, China erklärt sich selbst als vollkommen unpolitisch. Man hat nur wirtschaftliche Interessen. Man will Öl und zahlt dafür, man liefert Infrastruktur, man baut Staudämme, wir haben es ja gesehen im Film. Und ansonsten äußert sich China überhaupt nicht zur Politik.
Mischt sich China denn faktisch in die Politik ein?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nur wenn sie sich einmischen müssen, wenn zum Beispiel im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Stellungnahmen gefordert sind. Aber da spielt China im Grunde die Rolle des Neutralen oder auch des Unterstützers des Sudan.
Wenn man nochmal auf diesen Rassismus zu sprechen kommt, den wir eben ja gestreift haben, welche Rolle spielt dieser Rassismus bei der Verteilung von Gütern?
Es gibt Rassismus im Sudan und es wäre auch seltsam, wenn dem nicht so wäre. Der Sudan ist ein Land von ungeheurer ethnischer Vielfalt. Ein Land, in dem die Sklaverei schon vor hunderten von Jahren als Einnahmensquelle entwickelt wurde. Ägypten hat Sklaven geliefert, nicht nur dem Osmanischen Reich. Es kam auch aus Darfur ein ganzer Strom von Sklaven nach Europa. Es gibt gibt Rassismus. Es ist eine rassisch betrachtet sehr durchmischte Gesellschaft. Menschen aus Westafrika, aus dem Norden, aus dem Süden. Eine riesengroße Mischung, auch mit Diskriminierung natürlich. Was sich gegenwärtig in den letzten Jahren ändert, seit dem Friedensvertrag, Jahre 2005, ist dies. Jetzt haben wir Menschen aus dem Süden, die in der Entwicklung, in der Regierung eine Rolle spielen, die damit auch Zugang haben zu Ressourcen. Und das bedeutet auf eine gewisse Weise, dass eine der politischen Quellen für die Oppositionsbewegung gegen die Regierung al-Bashir nicht mehr politisch in der Opposition ist, weil diese Menschen selber an den Fleischtöpfen sitzen. Wenn man nach Khartoum sieht heute, dann sieht man wohlhabende Menschen aus dem Süden. Alle werden hineingesaugt, gesogen, diese Maschinerie. Die ist natürlich auch ungeheuer attraktiv. Und ich nehme an, der Grund, und das ist das, was Sie sagen, in anderen Regionen Afrikas, im Tschad haben Sie ein ähnliches Problem. Das regionale Bild ist jeweils sehr wichtig, dass man sieht, wie die Dinge miteinander korrelieren, verknüpft sind. Wenn Sie derartig viel Geld haben, das hineinströmt ins Land und keine Kontrollen und keine Regulierungsmechanismen und kaum Strukturen in der Gesellschaft, dann gibt es natürlich Ärger, unausweichlich. Und die Leute bereichern sich irrsinnig, ohne dass sie überhaupt nachdenken über das, was für das Land getan werden könnte.
Ich denke, es fehlen wirklich die Investitionen in die strukturellen Reformen, sei es Bildung, sei es Produktion. Es ist ja auch so ein Phänomen, wenn das Ölgeld reinkommt, dass Produktion, Diversifizierung von Wirtschaft zurückgeht, dass man nicht mehr selber exportiert, dass man nur von diesem Ölgeld lebt, damit völlig abhängig wird vom Ölpreis. Also meines Wissens sind 55% des öffentlichen Haushalts vom Ölgeld finanziert. Entsprechend geht das mit dem Preis dann alles runter, sei es Gesundheitswesen oder sei es Bildungswesen. Dabei gibt es ja Erfahrungen. Ich meine, dieser berüchtigte Ressourcenfluch ist ja nicht erst seit gestern. Und es gibt Länder, die haben gute Erfahrungen mit Fonds gemacht. Man könnte sozusagen die Erfahrungen der Norweger kopieren, ausprobieren, ob das passen könnte. Aber anscheinend, habe ich das Gefühl, muss jedes Land irgendwie das selber seine Erfahrungen machen.
Kann man denn eigentlich als westliches Land, wenn man also was auch immer für eine Form von Hilfe bietet, gleichzeitig aber von den Ressourcen profitiert, und das tun ja auch die westlichen Länder, kann man das eigentlich machen, ohne sich schmutzige Hände zu machen?
Was sind schmutzige Hände? Also ich denke, wir müssen da mit unserer eigenen Moral natürlich fair umgehen und gerecht umgehen und uns nicht über die anderen stellen. Natürlich brauchen wir das Öl, aber wir können zum Beispiel darauf achten, wie Öl gefördert wird und unter welchen Bedingungen Öl gefördert wird. Und ich denke, wir haben auch, weil es immer so heißt, oder es wird schnell der Eindruck erweckt, dass China sich breit macht in Afrika und Europäer, Amerikaner verdrängt. Ich glaube, wir haben da eine Rolle, auch als Investoren und auch mit klaren, knallharten wirtschaftlichen Interessen haben wir da eine Rolle. Mir fällt zum Beispiel vor allem das Thema Qualität ein. Also das höre ich immer wieder in Khartoum. Schön, dass die Chinesen da sind, schön, dass sie uns hier die Brücken bauen. Aber alles bröckelt nach 3 Jahren.
Das haben wir in Nigeria übrigens genauso exakt auch gehört, also, auch in Bezug auf die Straßen.
Und da sind es deutsche Firmen, die diese Straßen bauen.
Ja.
Und es ist ein ähnliches Problem. Ja, aber man hat immer diesen Konflikt zwischen Werten, moralischen Werten und Interessen, zwischen Machtpolitik und Moral. Und das, was wir zum Beispiel den Chinesen im Sudan vorwerfen, kann man genauso gut gegen uns selber verwenden. Zum Beispiel die Amerikaner, die in ganz Westafrika sich sozusagen die Ölressourcen sichern. Deutschland macht eine Energiepartnerschaft mit Nigeria, ein großes Gasgeschäft, um unabhängiger zu werden vom russischen Erdgas. Also wir sind da sozusagen nicht viel besser. Und gleichzeitig propagieren wir aber die Menschenrechte. Da ist schon sehr viel Doppelmoral auch mit im Spiel.
Klar kann man sich einmischen, kann man intervenieren, und Sie haben recht, Europa sollte mehr tun. Und gleichzeitig könnte man das so tun, dass man nicht nur die Ressourcen abbaut, sondern eben auch hilft, unterstützt die Organisationen, die im Sudan arbeiten, um ihnen den Rücken zu stärken, um das Rechtssystem, den Gesundheitssektor, all dies zu stärken. Die Repräsentanz, Vertretungsmechanismen, es gibt Organisationen, die hilft. Hilfe brauchen, denen kann man helfen. Dann kann man sich zur Demokratie hinbewegen, indem man sie unterstützt oder sie in ihrem Wachsen fördert, in ihrem Wachstum. Und so kann man doch sicherstellen, dass langfristig etwas wie Stabilität hineingebracht wird. Aber wir neigen immer zur Panik, hineinrennen, wir müssen so schnell wie möglich Verträge haben. Selber hatten sie im Tschad, da hatten die Amerikaner 3,7 Milliarden einmal auf einem Ölvertrag mit dem Tschad stehen und da stand eine Klausel drin, dass sie lokal auch eine Kontrolle hatten wollten, einen Einfluss über die Verwendung der Mittel. Das haben sie nachher geändert, weil sie Angst hatten, sie verlieren den Vertrag. Das ist ein Beispiel.
Jamal Majoub, wenn man sich diese Geschichte anguckt, dann hat man ja immer das Gefühl, also die Kolonialmächte, insbesondere in dem Fall jetzt die Briten, haben immer irgendwie Dreck am Stecken. Das spielt eine Rolle. Trotzdem gab es eben diese Zeit auf einmal, wo es ein sowas wie eine Einheit zu geben schien, endlich auch Selbstbestimmung. Welche Rolle spielt dieser Traum, der ja damals in der Geschichte eigentlich nur ein kurzer war, welche Rolle spielt der heute?
In dieser Mahdi-Zeit kam der Sudan zustande, so wie wir ihn kennen, als Kern dessen, was wir heute sehen und was heute Sudan heißt. Der Mahdi war der Erste, dem diese Einigung des Sudan gelungen war gegen die Besatzungsmächte. Das waren die Türken und die Ägypter, die turko-ägyptische Beherrschung. Er schuf das, was später so nah wie nur möglich herankam an eine Aristokratie, die herrschende Klasse. Das hat auch einiges gespiegelt natürlich, denn die Ägypter und die Briten, als die Macht dann auf die Briten überging, so 1898, als Kitchener kam und dann die Eroberung des Sudans stattfand, da kriegten sie alles wieder zurück, was sie vorher sich errichtet hatten. Also damals hatte man wirklich Angst, überhaupt auch nur an den Mahdi zu denken und hat eine andere Führungsfamilie geschaffen, aufgebaut, wieder eine Sufi-Sekte. Denn es gibt ja diesen, stark durch die Sufi-Bewegung im beeinflussten Islam im Sudan. Und die haben die Briten unterstützt, diese Familie, gegen die Mahdi, eigentlich genau das Gegenteil. Und diese beiden Familien gab es dann im Sudan als die Protagonisten, die führenden Familien der neuen Gesellschaft, die dort entstand und das Ruder übernehmen sollte nach der Unabhängigkeit. Also von dort aus eine Fortentwicklung, eine Auseinanderentwicklung, die den Kalifen nahestanden und die Mahdi nahestanden. Der Urenkel des ursprünglichen Mahdi im Übrigen, den gibt es heute, der war zweimal Regierungschef, noch in den 80er Jahren zuletzt. Und der andere Aspekt der Mahdi-Zeit, der noch bleibt, ist, dass Darfur ja sehr, sehr involviert war, als der Mahdi starb. Kurz nach dem Tod von Gordon, innerhalb von 6 Monaten, ging die Macht auf den Kalifen Abdullah über. Der kam aus der Baggara-Gruppe, dieser Rindernomaden in Darfur. Und der brachte seine Leute mit und sagte, jetzt siedelt mal da, und die Macht ging über in die Hände dieses großen Teils von Nomaden aus dem Westen des Sudan, aus Darfur. Das hatte einen starken Einfluss auf den Einfluss Darfurs auf die Sudan-Politik.
Sie haben ja ein wunderbares Buch geschrieben über den Mahdismus, und ich habe daraus gelernt, die Wahrnehmung von einer religiösen Erweckungsbewegung damals ist ähnlich so, wie wir heute den Fundamentalismus wahrnehmen in Europa. Nämlich sehr pauschal, als geradezu barbarische Bewegung, als eine massenbedrohliche Massenbewegung, als Terrorbewegung. Diese Stereotype sind vollkommen gleich geblieben. Und wir übersehen dabei, wenn man heute in Khartoum ist, zum Beispiel, wie differenziert der Islam sein kann. Ich meine, das Projekt der Islamisierung des Sudan ist gescheitert. Und es gibt viele verschiedene Strömungen. Es gibt Sufisten, es gibt Liberalen, es gibt Fundamentalisten. Und wir haben immer nur dieses eine Bild dieser gefährlichen, bedrohlichen Masse, wie sie schon bei Mahdi uns Europäer angegriffen hat. Und wir verteidigen ja nur die Vernunft und bringen das Licht der Zivilisation in diese wilde Region.
Das gefällt mir, was Sie sagen. Der Islamismus, der in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre kam, durch Hassan Tarabi zum Beispiel, war etwas völlig anderes als der Mahdi-Islam im 19. Jahrhundert. Die Aufgabe, die Mission des Mahdi war viel breiter gespannt. Er dachte, ja, er werde tatsächlich führen, wenn man ihm glaubt. Das ist immer noch die Frage. Es gab schon Mahdis vor ihm und es gab auch nachher wieder welche. Aber er kam genau zu diesem Zeitpunkt, als dieses Gefühl in der Bevölkerung so stark gegen die herrschende Partei war, dass die Menschen nur allzu gerne aufstanden. Der kam mit seiner Message, mit der Botschaft genau zum richtigen Zeitpunkt. Nur die Vorstellung des Mahdi, es ging um eine Reinigung des Islams auf sehr breiter Basis, weltweit, sollte zur Apokalypse führen. Das ist natürlich etwas völlig anderes als dieses Gedankengut von Tarabi. Aber es ist sehr, sehr differenziert und hochkompliziert. Und eine der Figuren in meinem Roman war dieser Denker im Sudan damals, der die Republikanische Partei in den 40er Jahren begründet hat. Seine Vorstellungen über Veränderungen der Wahrnehmungsweise, zum Beispiel Scharia, in der Zeit, in der wir leben, etwas völlig anderes. Diese Gedanken galten damals als so radikal, dass sie ihn aufgeknüpft haben. In den 80er Jahren, Numerio, der hat versucht, damals seinen Gegner zu befrieden. Dies alles nur, um zu sagen, wie komplex, wie vielschichtig das Spektrum ist. Und Mahdi ist dann nur eine Figur, eine allerdings sehr schillernde.
Und auch in Darfur selber ja sehr kritisch gesehen, weil es wahrgenommen wurde als eine Macht, die im Grunde genommen auch wieder von außen kam und der Region aufgedrückt wurde. Am Anfang des Films und auch zwischendrin sah man ja etwas sehr Merkwürdiges, nämlich al-Bashir in afrikanischer Kleidung. Das signalisiert ja nach außen, ich bin einer von euch, ich bin Teil eures Netzwerks, unterstützt mich. Was ist das für ein Netzwerk?
Das ist ein Signal an die ganze Welt, das sagt, eure Beschuldigungen, ich hätte diesen Völkermord Araber gegen Afrikaner unterhalten und gemacht, ist doch Quatsch, ich bin Afrikaner wie alle anderen. Das ist Theater und der amüsiert sich auch noch, der spielt gerne Theater, der hüpft da rum mit seinen Lanzen in die Luft und wenn es einen Effekt gegeben hat, diese ICC-Entscheidung, dann eine Stärkung, dann wurde ihm der Rücken gestärkt, ihm und den Hardlinern, die noch extremer sind als er, die ihn gerne weg hätten, um mehr tun zu können. Den gemäßigten Liberalen hat es nicht geholfen, die versuchen, die Dinge in eine andere Richtung zu bewegen. Wir sollten uns da sehr, sehr hüten mit allem, was wir tun und wohin wir den Sudan drängen. Denn wir wollen nicht, dass der Staat scheitert. Wenn er kollabiert, der Sudan, dann haben wir ein schlimmes regionales Problem. Und das hängt im Augenblick an einem seidenen Faden. Die Friedensvereinbarung von 2005, die enthält sehr viele Dinge, die nicht umgesetzt wurden, obwohl sie hätten umgesetzt werden sollen. Dieses Jahr hätten Wahlen stattfinden sollen. Undenkbar, dass es dazu kommt. Eine Reihe von Dingen, um den Frieden zu konsolidieren des Jahres 2005. Ein Referendum im Süden im Jahre 2011. Wollt ihr ein eigenes Land werden oder nicht? Wollt ihr die Sezession und so weiter? Wenn es dazu kommt, und dann wird das nicht einfach sein, das Land zu spalten. Sie haben es gesagt, das Öl liegt genau in der Mitte, zwischen den beiden. Wo wollen Sie da die Linie ziehen? Keiner im Norden wird auch nur einen Tropfen aufgeben. Also wieder Krieg, wieder Kämpfen, wieder Eskalation der Probleme in Darfur. Nubien, der Osten des Landes, all das kommt dazu. Und Probleme im Norden auch. Nach dieser Bewegung im Anschluss an die Errichtung des Damms und so weiter, die Vertreibung der Menschen. Nein, wir reden potenziell von einer absolut katastrophalen Lage. Die will niemand. Es ist von vitaler Bedeutung, egal was wir tun können, um dort zu konsolidieren, die bürgerliche Gesellschaft, die Demokratie zu befördern, das müssen wir tun.
Das ist ein moralisches Dilemma. Einerseits hat man einen Staatsführer, der massive Menschenrechtsverletzungen begeht, und es ist natürlich richtig, dass die internationale Gerichtsbarkeit vorwärts kommt und so einen Fall auch durchzieht. Andererseits, wenn man dann in Khartoum sich mit den Intellektuellen unterhält, dann kommen wieder, ich habe vorhin schon mal von Doppelstandards, Doppelmoral gesprochen, Dann kommt Guantanamo, dann kommt Abu Ghraib, dann kommt der Krieg im Irak und so weiter. Und auch das Argument, dass man sagt, der Westen, warum geht ja eigentlich die Russen nicht so an oder die Chinesen? In Russland werden Journalisten auf offener Straße erschossen. Aber nein, Russland ist ein wichtiger, mächtiger Partner. Sudan ist ein kleines Land und man geht ganz anders damit um. Und diese Doppelmoral, die bekommt man um die Ohren gehauen, wenn man in Khartoum mit den Leuten spricht.
Von Ihnen haben...
Es ist noch in anderer Hinsicht noch wichtiger, wenn Sie den Strafgerichtshof nehmen. Wir brauchen den ICC. Die Welt braucht einen solchen Gerichtshof, eine internationale Rechtsinstanz, die Menschen zur Rechenschaft zieht. Das braucht die Welt. Aber es muss auch eine reale Veranstaltung sein, die man wahrnimmt als fair, als gerecht und als für die ganze Welt geltend. Und das ist im Augenblick nicht der Fall. Die Länder, die hier verfolgt werden oder aus denen Menschen verfolgt werden, sind afrikanische Länder. Und die afrikanischen Länder, die nicht für den Westen sind, für die Vereinigten Staaten vor allen Dingen.
Ich will nur ganz kurz dazu, ich denke, man muss die Tatsache, dass wir afrikanische Fälle vor einem Gerichtshof haben, ich glaube, da muss man sich jeden einzelnen Fall genau angucken. Ich glaube, keiner wird in Zweifel ziehen, dass die Anklage von Kony in der Lord Resistance Army in Uganda, dass das ein gerechtfertigter Fall ist zum Beispiel. Und der ist eben nun auch mal afrikanisch. Aber das ist ja genau das Argument, was man dann gerne auch nimmt, um zu sagen, das geht hier alles nur. Aber wir haben auch afrikanische Richter in dem ICC. Also ich denke, das muss man auch ein bisschen ausbalancierter sehen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, aber das können wir vielleicht später vertiefen, inwiefern sozusagen die Entscheidung des ICC wirklich Entwicklungen im Sudan blockiert oder hemmt. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen andere Einschätzung.
Danach wollte ich Sie fragen, weil ich meine, das Erste, was passiert ist, ist, dass die NGOs und Hilfsorganisationen rausgeflogen sind. Da kann man ja mal sagen, das ist ja nun gerade nicht das, was man eigentlich will, sondern wir haben ja auch gerade von Ihnen gelernt, man muss die Struktur unterstützen. Das ist die einzige Möglichkeit überhaupt, zu einer Verbesserung zu kommen. Also verurteilen einerseits, aber andererseits auch die Struktur stützen. Aber wie soll das möglich sein?
Ich denke, der Rauswurf der NGOs war eine klare, ganz starke Reaktion von der Regierung, die auch in irgendeiner Form, vielleicht nicht in dem Maße haben wir es vielleicht nicht erwartet, aber irgendeine starke Reaktion musste kommen. Das war klar bei so einer Entscheidung, beim Aussprechen eines Haftbefehls. Nichtsdestotrotz danach, nachdem dieser Paukenschlag geschehen ist, herrschte Pragmatismus von allen Seiten. Jeder hat sich an den Tisch gesetzt, jeder hat sich überlegt, wie können wir das Problem jetzt lösen. Große, wichtige Organisationen aus Darfur sind raus, haben sozusagen mussten Camps verlassen, konnten die Versorgung nicht mehr sicherstellen. Und schnell haben sich alle Beteiligten an einem Tisch gesetzt, Regierung und UN und die verbliebenen Organisationen, und haben versucht, diese Lücke zu füllen. Und zu meinem Wissen weitestgehend das auch erfüllen können. Natürlich gibt es jetzt noch Lücken, ich will das jetzt auch nicht schönreden, aber angesichts der Tragweite dieser Entscheidung konnte man das doch relativ gut noch im Nachschlag dann reparieren.
Ihre Meinung?
Es gibt ein wunderbares Sprichwort: Wenn man mit der Hölle verhandelt, muss man mit dem Teufel reden. Und ich denke, so wie man mit anderen Staatschefs in Afrika umgeht, die demokratische Rechte verletzen, die Opposition zusammenschießen lassen und trotzdem beim G8-Gipfel in der zweiten Reihe stehen. Ich rede von Leuten wie Meles Zenawi aus Äthiopien zum Beispiel. Also diese Art und Weise, Unterscheidungen zu treffen und moralische Kategorien festzulegen und die einen auszuklammern und die anderen einzubeziehen, ist äußerst schwierig in der Politik. Und ich finde, auch da wiederum haben wir viel zu unterschiedliche Standards, wie wir damit umgehen. Und vielleicht arbeiten wir auch viel zu wenig mit der Afrikanischen Union zusammen. Denn das sind ja auch Konflikte auf dem Kontinent, wo das entscheidende Instrument zur Lösung ist die Afrikanische Union. Und die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der Afrikanischen Union ist bislang entgegen aller Erklärungen ziemlich schwach.
Zur Zeit der heftigen Angriffe der Janjaweed im Jahr 2006 fand im Jüdischen Institut in Chicago eine Ausstellung von Kinderzeichnungen statt. Zwei Mitglieder von Human Rights Watch, darunter eine Ärztin, hatten Kindern an der Grenze zum Tschad Malsachen ausgeteilt, um die Kinder zu beschäftigen, während sie mit den Familien sprachen und ihre Berichte über Menschenrechtsverletzungen dokumentierten. Das Ergebnis sind Kinderzeichnungen, die Erlebnisse von Gewalt und Terror wiedergeben.
Die Bomben sind in unseren Garten gefallen. Nachts habe ich Angst. Die Janjaweed nahmen die Frauen und Mädchen. Auch die kleinen Mädchen. Die Janjaweed wissen, was sie tun. Sie tun das mit Absicht. Es waren viele Soldaten mit Gewehren. Sie haben auf uns geschossen. Wir sind geflohen. Mein Onkel wurde getötet. Unser Vater ist weg.
Das ist ja was, was sich weiter fortpflanzt. Also diese Kinder sind traumatisiert, die leben in Flüchtlingscamps. Die müssen irgendwann ja wieder zurück in das zivile Leben. Das ist ja eines der großen Probleme. Wie kriegt man diese vielen Hunderttausende von Menschen zurück in ein Land, das größtenteils zerstört ist? Sehen Sie da einen Ausweg?
Es muss einen geben. Auf den Standpunkt muss man sich stellen. Aber in den Lagern herrscht eine Situation, in denen sich eine ganz eigene Kultur aus dem Gedanken heraus entwickelt, im Lager zu leben und davon abhängig zu sein. Die Lage im Lager wird ja auch genutzt von kriminellen Übergriffen auf Menschen. Die wieder zurückzubringen in eine funktionsfähige Gesellschaft, das ist die Frage langfristig. 2,5 Millionen Menschen leben in Lagern, wie die zurückbringen, dorthin, wo sie vorher waren, bevor der Konflikt begann. Das ist das Problem. Sie brauchen Sicherheit, sie brauchen die Fähigkeit, die Menschen entsprechend in ihren Dörfern zu unterstützen. Und wir reden ja nicht nur von Darfur, wir reden über die Situation dort, aber es geht auch um den Süden. Nach 20 Jahren Krieg hat man das immer noch nicht im Griff, wo die Menschen, damit sie zurück können auf ihre Scholle, eben einfach Strukturen brauchen, Unterstützung. Deswegen sage ich, nach dem Vertrag von 2005 bleibt noch so vieles umzusetzen. Der Weg ist ganz lang, er beginnt mit der Sicherheit.
Es fängt mit Sicherheit an, das definitiv, es braucht die Sicherheit, es braucht das Gesundheitsversorgung, es braucht das Wasser. Aber sozusagen diese Kinder im Blick zu haben, ist, man muss einfach auch wirklich, und damit kann man auch schon in den Camps anfangen, wenn man humanitäre Hilfe leistet, das auch immer kombinieren mit Bildungsprogrammen, mit Reconciliation, mit Versöhnungs. Gibt es eine ganze Wissenschaft, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man schon in den Camps machen kann, um zu verhindern, dass sich Hass vererbt. Weil ich denke, das haben wir in anderen Konflikten gelernt, dass sich Hass und Wut über Generationen vererben kann.
Aber zugleich, finde ich, ist es auch wichtig zu betonen, der Druck von außen muss auch verstärkt werden. Es würde nicht schaden, wenn zum Beispiel eine deutsche Bundeskanzlerin sich einmal zu diesem Konflikt äußern würde. Mhm. Unser Bundespräsident Horst Köhler sagt, das Schicksal unserer Humanität entscheidet sich in der Art und Weise, wie wir mit Afrika umgehen. Und das sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr zu Herzen nehmen.
Am Ende der Sendung möchte ich gern beschließen mit etwas, das die Europäer so traditionell den Afrikanern gerne absprechen, nämlich Hochkultur. Das ist aus vielen Gründen nicht nur chauvinistisch, sondern einfach schlicht falsch. Im Norden des Sudan liegt die Stadt Karima, übrigens auch ein arabischer Mädchenname. Um 750 vor Christus gründeten nubische Fürsten dort das Königreich Kusch, eroberten 50 Jahre später Ägypten. Die kulturellen Überreste dieser Hochkultur, die im heutigen Sudan entstanden ist, stehen nicht nur immer noch, sie haben auch die Wellen der Christianisierung um 600 nach Christus und der Islamisierung im 16. Jahrhundert überstanden.
Die Pyramiden des Sudan, über 200, sind zahlreicher und dennoch unbekannter als die monumentalen Bauwerke Ägyptens. Und das, obwohl der Sudan im Gebiet des früheren Nubien liegt und gemeinsame Wurzeln mit Ägypten hat. Zahlreiche Wandgemälde zeugen von der Lieferung nubischer Rohstoffe, vor allem Gold, an Ägypten. Auch Sklaven brachten die Ägypter aus Nubien mit. So trugen nubische Arbeitskraft und Rohstoffe zu den Monumenten und Schätzen Ägyptens bei. Doch dies sollte sich mit dem Aufkommen des Kuschistischen Reiches ändern. Um 700 vor Christus eroberte der nubische König Piye Ägypten. Fast 100 Jahre dauerte die Herrschaft über Ägypten an. Nubien stellte die 25. die schwarze Dynastie der Pharaonen. Das Reich war hart umkämpft. Nach dem Verlust Ägyptens und weiterer Gebiete wurde die Hauptstadt von Napata in das südlichere Meroe verlegt. Hier wurden fortan auch die Herrscher des Reiches begraben. Die größere Entfernung zu Ägypten begünstigte die Entwicklung einer eigenständigen Kultur, die auch zunehmend afrikanische Einflüsse aufwies. In den Bauwerken sind auch die Königinnen verewigt, die zeitweise das Reich beherrschten. Um 150 vor Christus entwickelten sich die meroitische Schrift und Sprache, die bis heute nicht vollständig übersetzt werden konnten. Wichtige Hinweise liefert eine Stele, auf der Zeichen beider Sprachen zu finden sind. Was zum Untergang des meroitischen Reiches um 300 nach Christus führte, konnte bis heute nicht geklärt werden. Möglicherweise wurde Meroe von einem äthiopischen König erobert. Nach dem Untergang Meroes entstanden drei neue nubische Königreiche. Es scheint, als hätten sich die meroitische Sprache und Schrift dort für eine kurze Zeit noch gehalten, bevor auch sie schließlich verschwanden.
Soweit zur Hochkultur. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Das war ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Wir hätten bei jeder einzelnen Abteilung sozusagen in die Tiefe gehen können. Trotzdem herzlichen Dank für das Gespräch. Und Sie, meine Damen und Herren, finden zu Hause auf den neu gestalteten Dreisat-Internetseiten unter www.dreisat.de/skobel weitere Informationen. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und in der kommenden Woche geht es nicht nur um die Frage nach dem Urknall, sondern, was zunächst ein wenig seltsam klingt, um die Zeit vor dem Urknall. Dazu gibt es einige neue Theorien. Wir stellen Ihnen den deutschen Physiker Martin Bojowald vor, der in den USA forscht und Ihnen erklären wird, warum man zurück vor den Urknall gehen kann. Kommenden Donnerstag, Skobel um 21 Uhr. Und tschüss.